Und dieses Segensangebot gibt es nicht nur beim Abendmahl, sondern das gibt es ja jeden Sonntag im Abschluss des Gottesdienstes stehen hier Mitarbeiter der Gemeinde bereit, die euch auch segnen und für euch beten. Und schließlich werdet ihr natürlich alle am Ende des Gottesdienstes immer wieder auch gesegnet, jeden Sonntag. Und das ist für mich ein ganz besonderer Moment, dieser Segen, wenn ich euch im Namen Gottes segnen darf, weil ich weiß, jetzt wird Gott segnen. Ich segne gerne und vor allem, seit ich mehr verstanden habe, was da eigentlich passiert beim Segen, segne ich immer lieber und immer gerne am Ende des Gottesdienstes, bei besonderen Anlässen, Kindersegnungen, Trauungen oder wenn Menschen ganz persönlich, wie hier im Gottesdienst, am Ende gesegnet werden möchten. Und ich segne auch immer wieder mal still und heimlich Menschen, so im Vorbeifahren oder im Vorbeigehen, wenn ich da einen Menschen sehe, denke, oh, den geht's bestimmt nicht gut, dann segne ich diese Person im Namen Jesu. Oder in der Gebetszeit erinnert mich Gott an Menschen und dann segne ich auch sie beim Beten. Was passiert eigentlich beim Segen? Henning, können wir die Folie mal anstellen? Was passiert da eigentlich beim Segen und warum machen wir das eigentlich? Und was ist der Unterschied, ob ich für jemanden bete oder ob ich jemanden segne? Ich beobachte, dass viele Christen um Segen beten, aber nicht segnen. So zum Beispiel, Herr, segne den Karl-Heinz oder ich bitte dich jetzt, dass du Frieda segnest. Aber ist das Segen? Das ist Beten. Das ist Fürbitte. Segen, segnen ist was anderes. Und ich möchte in dieser und in weiteren Predigten in der nächsten Zeit darüber nachdenken, welche Kraft im Segen steckt und wie wir Segen empfangen und auch wie wir Segen weitergeben können. Denn wir haben einen Auftrag zum Segen. Es gibt ja den großen Missionsbefehl im Neuen Testament, aber es gibt noch einen fast gleich so wichtigen Befehl im Alten Testament, nämlich der Befehl oder der Auftrag zu segnen. Der steht im Alten Testament und der galt zunächst Israel. Im 4. Buch Mose gab Gott Aaron und seinen Nachfahren den Auftrag, dass sie das Volk Gottes segnen sollten. Da heißt es, der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Söhne Israels segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen und ich werde sie segnen. Dieser Auftrag ist zunächst an Aaron und seine Nachfahren gerichtet. Das waren damals die Priester Israels. Und die hatten also den priesterlichen Dienst im Gottesdienst, im Opfer, im Kultus. Und dazu gehörte auch am Ende des Gottesdienstes, wie bei uns auch, dass die Gottesdienstgemeinde gesegnet wird. Von diesen priesterlichen Gedanken des Alten Testamentes hat sich leider hartnäckig ein Gedanke gehalten bis in unsere Zeit, und ein Missverständnis unter Christen. Viele Christen gehen davon aus, dass nur Priester, Pfarrer, Pastoren oder ordinierte und geweihte Personen segnen dürfen, zumindest im Gottesdienst. Aber mit Jesus und seit dem Neuen Testament ist das ganz anders. Der Segensauftrag gilt wirklich allen Nachfolgern von Jesus, allen Jüngern von Jesus. Denn durch Jesus, durch den Glauben, sind wir alle zu Priestern und Priesterinnen geworden. Petrus schreibt davon in seinem ersten Brief an die Gläubigen, ihr seid das erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Und Johannes schreibt am Anfang seiner Offenbarung, Jesus Christus liebt uns und hat uns durch sein Blut von unserer Schuld befreit. Er gibt uns Anteil am Reich Gottes und macht uns zu Priestern, die Gott seinem Vater dienen. Also wir alle sind Priester geworden. Und daraus ergibt sich für Petrus dann die logische Konsequenz, dass er sagt, seid untereinander einig, mitfühlend, voll Liebe den anderen Brüdern und Schwestern gegenüber, barmherzig und bescheiden. Zahlt Böses nicht mit Bösem heim oder eine Beleidigung mit einer Beleidigung. Stattdessen sollt ihr segnen. Denn Gott hat euch dazu berufen, dass ihr Segen empfangt. Wir sind berufen zum Segen. Es ist keine Option, sondern es ist eine Berufung. Wir, ihr seid berufene Priesterinnen und Priester zum Segen berufen. Und hier wird noch eine interessante Folge angedeutet. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, nämlich Segen zu empfangen. Es ist eine interessante Beobachtung, die viele sicher schon erlebt haben. Wer segnet, wird selbst Segen empfangen. Wer segnet, wird selbst gesegnet. Das heißt, der Segen verändert nicht nur die Person, die gesegnet wird, sondern verändert auch die segnende Person. Dietrich Bonhoeffer hat es mal so gesagt, das segnende Wort verwandelt den, der es ausspricht. Das segnende Wort verwandelt den, der es ausspricht. Probiert's aus und ihr werdet Segen empfangen. Das heißt, wenn du segnest im Namen von Jesus, wirst du selbst auch verändert und gesegnet werden. Denn Segen ist ja keine Einbahnstraße. Das war schon bei Abraham so. Gott sagte zu Abraham, ich will dich segnen, also empfangen, und du sollst ein Segen sein. Wir empfangen Segen und geben Segen weiter. Und umgekehrt, wenn wir Segen weitergeben, werden wir auch Segen empfangen. Da fließt was zurück. Was ist das eigentlich, Segen? Was passiert eigentlich, wenn wir segnen? Und wenn wir das verstanden haben, dann werden wir auch verstehen, dass es schon ein Unterschied ist, ob ich für jemanden um Segen bete oder ob ich jemanden segne. Das hebräische Wort für Segen, Barak, bedeutet ganz einfach mit heilvoller Kraft ausstatten. Das heißt, wenn wir segnen, findet eine Kraftübertragung statt. Aber jetzt nicht eine Kraft von mir, sondern wenn wir segnen im Namen Gottes, dann legen wir, wie Gott zu Mose gesagt hat, den Namen Gottes auf diese Person und Gott selbst wird segnen. Das heißt, Gott selbst wird mit heilvoller Kraft ausstatten. Segen ist also eine Kraftübertragung. Wir legen dem Namen Gottes in seinem Auftrag Gottes heilsame Kraft auf einen Menschen. Und mit dieser Aussage, und ich werde segnen, macht Gott deutlich, hier geht es nicht um Magie. Und Gott wird nicht dadurch gezwungen, sondern Gott selbst bleibt der Souveräne und sagt, und ich werde segnen. Aber er sagt uns zu, ich werde es machen. Gott ist der Souveräne beim Segen, der Handelnde. Aber er wird segnen. Interessant, das griechische Wort hat eine Doppelbedeutung, Segen. Eulogeo, das ist ein zusammengefasstes Verb, also zwei Verben. Und es heißt einfach eu, gut, und logeo, reden. Gut reden. Das heißt Segen im Griechischen. Und dieses Gutreden geht in zwei Richtungen. Man kann gut reden zu Gott, dann heißt es preisen, Lobpreis. Lobpreis ist eigentlich vom Wort her Gutes zu Gott sagen. Wir sagen Gott Gutes, wie gut er ist, Gutes zu Gott reden. Das machen wir im Lobpreis, wenn wir Gott preisen. Die andere Richtung, gut reden, geht dann zu den Menschen. Wenn wir segnen, sprechen wir einen Menschen Gutes zu. Und das merken wir ja schon, wie gut das ist im innerweltlichen Bereich. Wer seinen Kindern zum Beispiel immer Gutes zuspricht, das wird diese aufbauen und stärken. Zum Beispiel, das hast du gut gemacht oder du schaffst das. Das kannst du gut. Du bist gut in Mathe und so weiter. Das macht was mit Kindern, mit Menschen überhaupt, wenn wir denen Gutes zusprechen. Das stärkt sie, das motiviert. Und noch viel mehr passiert natürlich, wenn wir im Namen Gottes Menschen Gutes zusprechen. Also Gutes von Gott Menschen zusprechen. Wir sprechen der Person Gutes von Gott zu. Und wir wissen ja aus der Bibel, wenn Gott spricht, dann passiert das auch. Das ist also nicht nur ein leeres, hohles Ritual, sondern wenn Gott spricht, dann passiert was. Wenn wir also im Namen Gottes einer Person Segen zusprechen, dann passiert das auch. Dann wird Gott mit seiner Kraft in das Leben hineinwirken, Gutes in das Leben hineinwirken, weil wir Gutes zugesprochen haben. Also das, was wir zusprechen, wird auch so geschehen, weil Gott dahinter steht. Merkt ihr, was für ein gewaltiges Potenzial im Segen drinsteckt und was für ein Privileg es ist, im Namen Gottes, Gottes heilsame Kraft Menschen zuzusprechen, auf sie zu legen. Wir sollen segnen, weil wir zum Segnen berufen sind. Gott will dadurch seine heilsame Kraft zu den Menschen bringen. Oder sagen wir es mal salopp, Wir bringen sozusagen die Kraft Gottes auf die Straße. Klaus Douglas hat das in seinem Buch Gottes Liebe feiern, hat Segen dann von diesen beiden Begriffen so abgeleitet, eine Definition. Segen ist eine Kraftübertragung, in der mir ein spürbares Eingreifen Gottes in meinem Leben zugesagt wird. Mit dem Segen geht oft eine übernatürliche, von Gott ausgehende Förderung des menschlichen Tuns und Ergehens einher. Auf jeden Fall wird durch den Segen unser Gottesverhältnis intensiviert. Die Folge des Segens ist in aller Regel, dass mein Leben vermehrt Frucht abwirft für Gott und meine Mitmenschen. Wer sich also ganz bewusst segnen lässt, wird erleben, wie sich seine Beziehung zu Gott intensiviert. Er kann sich erleben, wie sich seine Einstellung zu äußeren und inneren Umständen verändert, zu Nöten, zu Schwierigkeiten. Und er kann erleben, wie sich Umstände und Nöte verändern zum Bessern hin. Denn beim Segen fließt Gottes heilsame Lebenskraft in unser Leben. Und das wird sich heilsam auf unsere Lebenssituation auswirken. Und damit wird der Unterschied zu Gebet und Segen deutlich. Beim Beten bitten wir Gott um Hilfe. Da sprechen wir mit Gott. Wir bitten um sein Eingreifen. Beim Segnen legen wir Gottes Namen, Gottes heilsame Kraft auf einen Menschen. Das heißt, wir bitten nicht um Segen. Machen ja auch viele, ich bitte dich jetzt, segne so und so. Wir bitten nicht um Segen, sondern wir segnen, denn dazu sind wir berufen. Das heißt eben, ich segne dich im Namen Jesu, im Namen Gottes des Vaters und so weiter. Das ist der wesentliche Unterschied. Und dieser Segenszuspruch wird dann oft durch eine Zeichenhandlung unterstrichen, indem wir zum Beispiel ganz einfach die Hände erheben und dieser Person zuwenden. Symbolisch deutlich zu machen, ich segne dich im Namen Jesu. Oder wir legen die Hand oder Hände auf den Kopf oder die Schulter eines Menschen. Oder man kann auch die Hand halten und jemand die Hand reichen und sagen, ich segne dich jetzt. Natürlich kann man auch Gebet und Segen kombinieren. So kann man für eine Person, für deren Anliegen beten und dann daraus ein Segenswort zusprechen. Und dabei ändert sich dann die Ansprache. Zunächst bete ich, dann rede ich mit Gott für diese Person. Und wenn ich zum Segen übergehe, rede ich nicht mehr mit Gott, sondern dann spreche ich im Namen Gottes den Segen zu. Als Segensworte eignen sich ganz gut biblische Segensworte. Da gibt es eine ganze Reihe von Segensworten. Ich werde die, wenn ich die Predigt in unsere Gemeinde-App einstelle, werde ich diese Bibelstellen auch da reinschreiben. Dann könnt ihr sie euch auch runterladen und nachlesen. Auch beim Abendmahl werde ich heute solche Segensworte verwenden. Man kann aber auch Segen frei formulieren und sich dabei auch vom Heiligen Geist leiten lassen. Und da sind auch schon überraschende Dinge passiert, wenn wirklich Menschen sich für den Heiligen Geist geöffnet haben beim Segensgebet, dass sie beim Segnen Dinge ausgesprochen haben, die sie gar nicht wissen konnten und die dadurch in die Situation des Menschen hineingesprochen haben, was für sie gerade bedeutend und wichtig war, ohne zu wissen, was sie da gerade ausgesprochen haben. Also für den Segensdienst ist auch wichtig, sich zu öffnen für das Wirken des Geistes, weil Gott dadurch auch wirken wird. Letztlich ist nicht die Form entscheidend beim Segnen. Also entspannt euch, mache ich das jetzt richtig? Sondern es ist wichtig, dass wir uns an der biblischen Wahrheit orientieren, wenn wir segnen. An den biblischen Wahrheiten und Prinzipien. Denn das ist auch wichtig, wir können nicht segnen, was Gott nicht gut heißt. Aber wenn wir nach Gottes Willen segnen, dann wird es gut. Heißt dann, beim Segen wird alles gut? Ja und nein. Kommt drauf an, wie wir gut definieren. Es kann wirklich bedeuten, dass alles gut wird, dass alles heil wird. Es kann aber auch bedeuten, dass eine notvolle Situation bleibt, wir aber anders gesegnet damit umgehen. Damit komme ich zu einem nächsten spannenden Gedanken, nämlich Segen und Leid ist kein Widerspruch. Segen ist nicht die Garantie zum Erfolg. Und durch den Segen wird auch nicht so ein magisches Schutzschild um uns herum aufgebaut, dass alles an uns abprallt, dass uns nichts Schlimmes mehr passieren kann. Ja, Segen ist einerseits Schutz. Der Herr behüte dich, sprechen wir ja zu. Andererseits bewahrt Segen nicht automatisch vor Not und vor Krankheit oder Leid. Segen kann davor bewahren, das ist richtig. Aber in diesem Segen, der Herr behüte dich, steckt viel mehr drin. Es ist viel umfassender, als wir uns vorstellen. Da wird uns viel, viel Größeres zugesprochen. Der Herr behüte dich. Das heißt, der Herr schütze dein Leben vor der Macht des Bösen. Ist doch viel wichtiger als vor Krankheit. Der Herr schütze dich in allem, was dir begegnet, dass deine Seele keinen Schaden nimmt, dass du nicht in Versuchung fällst, dass dein Glaube nicht verloren geht, dass deine Liebe nicht erkaltet, dass deine Hoffnung nicht zerrinnt. Das steckt alles und noch viel mehr in diesem Zuspruch. Er behüte dich und gebe dir seinen Frieden. Das ist auch groß. Das ist nicht nur einfach Frieden zugesprochen. Es wird der umfassende Frieden Gottes zugesprochen, das Heil. Es ist ein Frieden, wie es in der Bibel heißt, der unser menschliches Denken weit übersteigt. Ein Friede, der unsere Gedanken, unsere Herzen in Jesus Christus bewahrt und festhält. Und dieser Friede macht besonders in Extremsituationen, in Leid- und Krisensituationen den Unterschied. Wenn Menschen in schwierigen Situationen in diesem Frieden stehen und von diesem Frieden bewahrt und umgeben werden. Das heißt, Gesegnete gehen auch durch Krisen, aber sie gehen anders durch Krisen, nämlich gesegnet, behütet und umgeben, geschützt von Gottes Frieden. Denn schaut mal in die Bibel, findet ihr einen Gesegneten, der nicht auch gelitten hätte? Abraham bekam wie kein anderer Gottes Segen zugesprochen, aber das hat ihn nicht vor Not und Schwierigkeiten bewahrt. Aber Gott hat ihn begleitet und bewahrt. Und Gott hat ihn mehrmals trotz falscher Entscheidungen bewahrt und gesegnet und immer wieder herausgeholt aus dem Schlamassel. Und an vielen Dingen war ja Abraham selbst schuld. Und manche Fehler hat er zweimal hintereinander gemacht. Und Gott hat seinen Segen aber nicht abgezogen und hat es am Ende doch immer wieder gut gemacht. Oder nehmen wir den Gesegneten des Herrn schlechthin. Jesus ist der Gesegnete des Herrn. Er hat gelitten wie keiner zuvor und fühle sich von Gott verlassen wie niemand zuvor. Aber Gott hat ihn selbst im Tod bewahrt und zu einem neuen Leben auferweckt. Das heißt, der Segen Gottes, der behütet, der ist viel umfassender und größer, als wir uns vorstellen können. Sein Friede übersteigt unser Denken. Er bewahrt uns in der Gemeinschaft mit Christus. Das ist das Wichtigste. Segen und Leid ist kein Widerspruch. Aber eins muss ich hier auch an der Stelle ganz deutlich sagen, Leid an sich ist kein Segen. Wird auch manchmal so gesagt. Leid ist kein Segen, weil Leid kommt nicht von Gott, Leid kommt vom Teufel. Leid ist ein Kennzeichen der gefallenen Schöpfung. In Gottes Reich, in Gottes Welt, da wo Gott regiert, gibt es kein Leid. Dafür beten wir auch beim Vater Unser, weil wir uns das wünschen, dein Reich komme. Das heißt, dass sein Reich immer mehr sich ausbreitet, weil es da gut ist, weil da kein Leid ist. Und mit Jesus ist ja Gottes Reich in die Welt gekommen. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, also Gottes Herrschaft. Und zeichenhaft, und nicht nur zeichenhaft, sondern das war eine Folge dessen, sind Menschen gesund geworden, ist Heilung in die Welt gekommen. Mit dem Reich Gottes ist Heilung und Wiederherstellung in die Welt gekommen. Deswegen dürfen auch wir im Namen Jesu mutig um Heilung beten und segnend Heilung aussprechen. Aber Gottes Reich ist noch nicht 100% vollkommen in dieser Welt. Von daher gibt es auch immer noch Leid. Auch in unserem Leben ist Gott noch nicht, Gottes Reich nicht 100% drin. Aber Gott wird diese Welt vom Leid erlösen, wird sein Reich herstellen. Und dann wird es eine Welt ohne Leid geben. Daher, Leid ist kein Segen und Leid bringt auch keinen Segen, wie manche Christen behaupten. Natürlich kann Gott, so wie es Paulus im Brief an die Römer schreibt, durch alle Dinge hin, auch durch schlechte, durch böse Dinge hin, Gutes machen. Aber Gott macht nicht Schlechtes, um nachher was Gutes draus zu machen. Gott ist so souverän, dass er aus dem Bösesten, aus dem Schlimmsten immer noch Gutes heraus entstehen lassen kann und durch Leid hindurch wirken. Aber Leid an sich ist kein Segen. Jörg Zink hat das, finde ich, sehr passend, treffend formuliert. Segen ist die heimliche Kraft, aus der das Leben erwächst. Trotz allen Leides und trotz allen Todes. Das finde ich genial ausgedrückt. Der Segen Gottes setzt sich gegen alles Leid und alles Zerstörerische und Böse in dieser Welt durch, weil er stärker ist, stärker als der Tod. Gottes heilsame Segenskraft bewirkt, dass das Leben im Leid weitergeht. Und sogar über den Tod hinaus. Ein letzter Gedanke für heute zu diesem Thema Segen, nämlich das Wesentliche. Worum geht es eigentlich beim Segen? Um was geht es uns, wenn wir uns segnen lassen. Und das solltest du dich jedes Mal fragen, auch wenn du nachher zum Segensgebet gehst, solltest du dich fragen, was möchte ich eigentlich? Und ich frage auch Menschen, wenn sie gesegnet werden wollen, was möchtest du eigentlich? Um was geht es? Natürlich steht hinter dem Wunsch, gesegnet zu werden, der Wunsch, dass sich irgendwas verbessert, dass Umstände besser werden. Aber beim Segen geht es um viel, viel mehr als nur um Verbesserung. Das Entscheidende beim Segen ist nämlich nicht, dass sich Umstände zum Guten hinwenden, das passiert auch. Aber das Wesentliche beim Segen ist, dass wir Gott begegnen. Weil sein Name auf uns gelegt wird, da findet eine Verbindung statt. Dass unsere Beziehung zu Gott intensiver wird, darum geht es letztlich beim Segen. Und das kann gerade auch in negativen Dingen geschehen. Segen heißt, Gott wendet sich uns zu. Das sagen wir, er lässt sein Angesicht über dir leuchten. Er wendet sich dir mit leuchtenden Augen zu, gerade in schwierigen Situationen. Er hilft uns auf, er geht mit uns, er lässt uns seine Kraft erfahren, er leitet uns, er bringt uns ans Ziel. Aber letztlich ist Gott selbst, seine Gegenwart, der eigentliche Segen. Wenn es mir nur um die äußerlichen Dinge geht, um äußerliche Besserung, dann geht es mir nur um die Gaben, aber nicht um den Geber selbst. Aber im Segen geht es nicht nur um die Wirkung, die ich mir erhoffe oder erbete oder erwünsche, sondern um Gott selbst, der Segen wird. Im Segen will uns Gott selbst begegnen. Denn Gottes erfahrbare Gegenwart ist der eigentliche Segen. Und das ist viel mehr als Linderung oder Verbesserung, sondern Gottes Gegenwart ist der Segen. Und so sagt es Gott in seinem Auftrag: So sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen und ich werde sie segnen. Der Name Gottes ist nicht nur einfach ein Name, sondern in der Bibel steht der Name Gottes für Gottes Gegenwart, für Gott selbst. Das heißt, Gott selbst, Gottes Gegenwart wird beim Segen auf eine Person gelegt. Wahnsinn, was da passiert. Gott selbst wird auf die Person gelegt. Und dann findet eine Verbindung statt. Dann verbindet sich Gott mit diesen Menschen. Gott verbindet sich mit der Person, das sagt er hier, denn der Name wird auf die Person gelegt. Er verbindet sich mit der Person, die gesegnet wird. Und das ist das Wichtigste. Dann können die Umstände bleiben, wie sie wollen. Das Wichtigste ist, dass ich mit Gott verbunden bin, dass du mit Gott verbunden bist. Und das macht den Unterschied. Dann gehst du anders in Situationen. Durch den Segen wird deine Beziehung zu Gott intensiviert. Und darauf kommt es letztlich an. Letzter kurzer Gedanke, den ich in der nächsten Predigt mal vertiefen möchte. Mit dem Namen Gottes verbunden zu sein, bringt aber auch eine Verantwortung mit sich. Denn wenn Gott seinen Namen auf seine Kinder legt, seine Gegenwart, heißt es auch, dass sie ein heiliges Leben führen, das Gottes Willen entspricht. Ich kann mich nicht von Gott segnen lassen und dann so weiterleben wie bisher. Segen ist damit nicht nur Zuspruch, sondern auch Anspruch. Soweit die Theorie. Gehen wir in die Praxis. Lasst euch segnen nachher während des Abendmahls und segnet einander, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und macht da gerne davon Gebrauch und nutzt das fröhlich und mutig. Probiert es aus und werdet selbst erleben, wie ihr gesegnet seid. Denn dazu sind wir berufen. Wir feiern gleich Abendmahl und zur Überleitung singen wir die Einladung: Kommt an den Tisch seiner Gnade.